Heute habe ich ein tolles Thema.
Ich auch.
Ja? Ja?
Ja.
War das eben nicht dein cooles Thema? Hast du es dir aufgespart?
Ich persönlich finde das zweite besser. aber guck mal, wie es, also es ist ein bisschen spezieller, deswegen mag ich es. Also was heißt spezieller?
Ja, guck mal, das ist ja voll gut. Meinst du mich nicht?
Im Vergleich zu den anderen beiden Themen, die jetzt da waren, war es ein bisschen speziell.
Ja, geil. Das finde ich gut, weil meins gar nicht speziell. Hm? Also ein bisschen
okay,
busy. Ich habe ein bisschen was da so. Aber es ist halt wirklich überall zu sehen.
Hm.
So. Ja.
Diesmal fängst du an.
Hallo.
Hallo erstmal.
Hallo.
Genau.
Ja, wir sind schon hier voll in der Folge. Herzlich willkommen zum Rauszeit Naturpodcast. Klammer auf mit Hund, Klammer zu. Niklas, weißt du was? Pass auf.
Ja.
Niklas, du begrüßt jetzt mal. Es hat sich hier jetzt schon, dritte Folge, wir haben schon eine Routine, ne? Guck mal, so schnell kann's gehen. So schnell
du
kann's gehen.
Du begrüßt und ich fang an.
Nee, wir machen ja Schnick, Schnack, Schnuck und ich habe halt immer verloren.
Nee, immer gewonnen.
Ich habe immer gewonnen, ja.
Ja.
Ja, du begrüßt jetzt mal.
Ja,
so, Niklas.
So. Genau.
Schönen guten Tag
zu unserer dritten Folge. Ja, wir sind immer noch im Sommer.
Das ist ungewohnt.
Ungewohnt. Und versuchen uns gerade so ein bisschen einzugrooven. Und hoffentlich sind wir langsam so weit, dass man das hier auch vernünftig anhören kann. Wie geht's dir, Jenny?
Mir geht's super. Mir geht's fantastisch.
Okay.
Ich habe Hunger, aber das habe ich ja eben schon gesagt. Ich bin eigentlich den ganzen Tag, ich weiß nicht, Niklas ist gerade immer noch hier. Ihr hört uns jetzt quasi eine Woche später, aber wir haben jetzt gesagt, wir machen einfach zwei Folgen hintereinander weg. Niklas musste sich eigentlich schon, seitdem er hier ist, anhören, dass ich Hunger habe. Ich habe auch schon eben Schokocreme aus einem Glas gelöffelt. Ich so hungrig.
Ja, aber so langsam habe ich auch Hunger.
Ne?
Müssen wir danach machen? Müssen wir uns beeilen, dann wird die Folge ein bisschen kürzer.
Niklas, wir müssen irgendwas müssen wir essen, ja. Okay.
Ja,
ja, wie geht's dir? Immer noch im Schlafzimmer.
Immer noch gut.
Sehr schön.
Diesmal haben wir keinen Vorlauf gehabt. Wir haben jetzt nicht nochmal Tonprobleme reinbekommen. Das ist etwas. Die erste Folge ohne Tonprobleme,
Stimmt. Die
aber nur halb zählt, weil wir
immer noch
zwei Folgen hintereinander aufnehmen.
Und wir auch immer noch Tonprobleme haben. Also, du
hörst
dich ja
immer noch an.
Das Problem ist immer noch nicht gelöst. Naja, wir werden eine Lösung finden. Vielleicht, wenn wir Jubiläum haben. Naja.
Folge
Niklas,
25.
Wer fängt an? Ich bin
jetzt
hyped.
Bist du mal.
Soll ich einfach mal anfangen?
Mach du mal,
ja. Komm, ne? Finde ich auch. So, pass auf. Niklas, ich habe was mitgebracht. Und zu 100% kennst du das tausendmal besser als ich, weil du als Feldbiologe wahrscheinlich immer damit in Berührung kommst. Und deswegen fange ich sag dir das Thema, aber ich fange direkt mit unserer Kategorie an, Fakt oder Fake.
Boah, das haben wir beim letzten Mal vergessen.
Nee, haben wir nicht vergessen. Ich hatte nur nichts. Zu meinem
ist
Thema hat halt nicht gepasst. Also es hat ja gar
okay.
Also,
Fakt oder Fake?
Ja, ich sagte erstmal das Thema und dann fange ich mit Fakt oder Fake an, weil du kennst es besser, als dass ich es kenne.
Okay.
Wie alles hier im Podcast eigentlich. Okay, es geht um das Springkraut.
Und
ha!
Okay, cool. Ja.
Warum? Passt es zu dir oder was?
Nee, passt nicht zu mir, aber ich hatte es tatsächlich auch überlegt, als Thema zu nehmen.
Guck, ja, sehr gut, ne?
Ja.
Ja, weil das ja uns immer vor die Füße läuft, ne? Und wenn uns das immer vor die Füße läuft, glaub mir, euch läuft das auch immer vor die Füße. Das Springkraut wird auch genannt drüsiges Springkraut oder indisches Springkraut. Bist hierhin korrekt, Niklas?
Ja.
Gut, wunderbar. Und wir fangen jetzt, bevor ich überhaupt über das Springkraut anfange, ihr müsst jetzt noch ein bisschen geduldig sein. Das Springkraut hat einen Grund, warum es Springkraut nennt, da kommen wir gleich noch zu. Erstmal zu unserer Kategorie Fakt oder Fake. Vielleicht können wir hier mal so einen kleinen Ton reinmachen. Ich probiere mal aus. Also, falls ich es ausprobiert habe, habt ihr das jetzt gerade gehört. Falls nicht, war ich zu faul. So, also Niklas, ich präsentiere dir jetzt hier drei Fakten. Aber nur eins ist wahr, also der Rest ist fake. Aber ich versuche es natürlich so zu verpacken, dass du nicht merkst, was davon Fakt ist und was davon fake ist. Also, eine Antwort ist richtig. Bist du bereit?
Ja.
Gut, also, erster Fakt zum drüsigen Springkraut. In manchen Regionen wird das Springkraut tatsächlich gezielt gegen Erosion gepflanzt, weil es den Boden besonders gut festhält.
Quatsch.
Scheiße, ich wusste, dass du das direkt merkst. Ach, Mist. Okay, ja, es wird, also bei dem Thema wird es auch wirklich schwierig.
Ja,
es wird schwierig.
Machen wir weiter.
Okay, das drüsige Springkraut stirbt im Herbst ab, hinterlässt aber eine dicke, schützende Laubschicht, die den Boden vor Erosion bewahrt. Dritter Fakt. Die vielen Drüsen geben der Art das Epitheton Glandulifera und Glandulifera heißt drüsig.
Also, mit dem letzten kann ich tatsächlich echt nichts anfangen, das weiß ich nicht, muss ich sagen. Aber das Zeug hat quasi keine Wurzeln. So, das ist halt echt, kannst du mit einem Finger rausziehen, weil das halt echt keine, also das kann nicht vor Erosion schützen.
Aber botanisch muss ich jetzt einmal kurz eingreifen, das sind schon Wurzeln. Es ist
ja,
kein
es
Rizo, das ist eine Wurzel.
Ja, es sind schon Wurzeln, aber das ist ein Scherz. Also, und ehrlicherweise bleibt von dem Zeug ja kein Blatt weg übrig, sondern einfach nur der Stamm quasi, also der. Deswegen, nee, mit Erosion ist Quatsch. Also das Letzte sagt mir nicht viel, deswegen nehme ich das und ich finde, das klang auch ein bisschen zu kompliziert, um sich das mal eben so aus dem Ärmel zu schütteln.
Kannst du dich noch an
unseren
ersten Fakt oder Fake, da habe ich, die Sachen habe ich alle, das war nicht erfunden, sondern alle recherchiert, hier mit dem Amphitheater und Lutetiana und Lutetia und Paris, und habe ich alles recherchiert, das stimmt alles, bis auf die Tatsache, dass man da dieses, dass man da das Hexenkraut gefunden hat. Also unterschätze nicht meine Recherchearbeit, Herr Banowski.
Nee, das würde ich nicht machen. Aber die anderen beiden Sachen sind mir halt wirklich zu quatschi.
Das heißt,
und
du bist
es ist halt auch illegal, dieses Zeug auszubringen, weil es eine invasive Kackpflanze ist.
Ich habe ja auch nicht gesagt, in allen Regionen, sondern in manchen Regionen.
In Deutschland ist das illegal.
Es geht ja nicht nur um Deutschland, sondern in manchen Regionen.
Ja, okay. Ich glaube, das liegt, ist das auf der EU-Liste? Also ich weiß, woher es eigentlich kommt und warum es eigentlich hier eingebracht wurde. Es war nicht wegen Erosion. Also lass mich da nicht verunsichern, es ist die Nummer 3.
Ja, du hast recht. Das ist, ja, genau. Also dieses Vieh hat viele Drüsen, aber das hast du ja mit Sicherheit auch schon oft gesehen. Und das
stinkt wie Sau.
Findest du, das stinkt?
Ich finde, es stinkt.
Guck abartig. Mal, und das ist nämlich auch richtig witzig, weil für manche stinkt es und für manche riecht es wie Parfüm. Und ich finde, es riecht richtig geil. Ich liebe es. Ich liebe es. Bevor ich Springkraut sehe, rieche ich das.
Ja, das ist klar, aber ich krieg's kotzen.
Und ich liebe es. Ich würde es mir direkt als Parfüm kaufen. Aber du hast recht. Also Nummer 3, durch Ausschlussverfahren, Herr Banowski, richtig gut. Also, das Artepitheton heißt tatsächlich Glandulifera und Glandulifera heißt übersetzt drüsig. Und weil es viele Drüsen hat, ist das auch die richtige Antwort. Niklas, was ist denn das Epitheton, wenn ich es jetzt hier schon als Wort reinwerfe? Was auch ist völlig egal ist für alle Leute, aber jetzt habe ich es gerade gesagt. Jetzt kannst du
ja,
es
auch der passen. Artname.
Ja, genau.
Der Artname.
Genau. Ich wollte nur, dass es sehr stockig sich anhört. Und du hast es natürlich direkt gehört mit, ja, du hast, die klingt ja viel zu, um wahr zu sein. Als dass du dir das ausgedacht hättest. Doch, doch.
Ja,
doch,
vor allen Dingen, wenn ich gerade nachdenke, ist das nicht auch das einfach nur das Wort für Drüse?
Also nicht Epitheton? Epitheton ist
Nein, nicht Epitheton.
Das ist einfach der Artname quasi.
Aber Granulifera.
Glandulifera, ja genau, heißt drüsig. Ja,
heißt einfach nur drüsig,
hast,
ne?
Niklas, hörst du mir etwa nicht zu?
Doch, ich hatte es sogar, ich stehe auf dem Schlauch. Das ist doch schon die zweite Folge.
Ja genau, das heißt drüsig. Korrekt. Und Impatient, also, oh, jetzt habe ich schon wieder vergessen.
Impatience, doch, ist richtig,
ja, aber
nur nicht Englisch ausgesprochen.
So, Impatience steht für ungeduldig, so. Meine Güte.
Die ungeduldige Drüse.
Die ungeduldige Drüse, genau. Okay, gut, das war unser Quiz. Jetzt komme ich hier zu Hard Facts. Oder ich frag dich einfach, du kennst dich ja aus, ne? Du hast ja eben gesagt, der kam ja aus einem anderen Grund her.
Ja.
Wann und warum kam das denn her und woher?
Also wann kann ich dir nicht sagen?
19. Jahrhundert, aber ist auch völlig egal. Lange
ja,
her.
Ja, und es kam tatsächlich als späte Nektarpflanze für Bienen, also als für aus der Imkerei quasi. Die bösen Imker haben es hergebracht.
Ist das so?
Zumindest ist das, was also tatsächlich kann ich das jetzt nicht irgendwie evidenzbasiert belegen, aber so heißt es immer.
Gut, für evidenzbasiert sind auch andere Podcasts zuständig. Liebe Grüße an Thomas Hörn. Aber das ist ja hier eher so ein Spiel- und Spaß-Podcast. Aber tatsächlich denke ich, also laut Wikipedia war es die Zierpflanze, weil die halt hübsch ist.
Okay, also ich kenne das nur über die Imkerei tatsächlich, aber
kann gut. Aber auch sein.
Das kriege ich Ärger von den Imkern, weil ich die Hassrede gegen Imker treibe.
Nein, Imker hat dann ganz toll, die macht tolle Arbeit. Hier nichts gegen Imker.
Ja.
Aber ich meines Erachtens Zierpflanze. Also laut Wikipedia war es die Zierpflanze.
Das heißt auch immer, ist doch bei jeder Pflanze immer so, ja, Zierpflanze. Also ich macht für mich auch ganz viel Sinn, weil die halt super viel, ne, also die stinkt ja nicht ohne Grund so.
Die riecht gut, Niklas. Die stinkt nicht. Ihr könnt ja mal sagen, wenn ihr Springkraut gefunden habt und das riecht, stinkt's für euch oder findet ihr es auch geil? Ja.
Hier steht's auch bei Wikipedia.
Bei Wikipedia steht, dass das von den...
Ja, ist auch eine wertvolle Bienenweide im Spätsommer.
Ja, natürlich, das stimmt auch, aber das ist ja nicht, also ich, nicht der Grund, ne?
Ja, warum ist das denn schlecht, das Zeug?
Ja, genau, also wir kommen erstmal hier zu Hard Facts, also kommt ursprünglich aus dem Himalaya und also Indien, da gibt's ja, also Himalaya erstreckt sich ja und hier... Ist Indien gemeint und 19. Jahrhundert als Zierpflanze wurde es nach Europa gebracht und ist halt super beliebt gewesen wegen der auffälligen Blüten. Und Namensherkunft haben wir ja jetzt schon geklärt, also Glandulifera steht für drüsig und Impatiens steht für ungeduldig. Und Impatiens Glandulifera ist quasi die ungeduldige Drüse. Und ich glaube, ab jetzt, noch nicht. Es gibt immer noch ein paar Hard Facts und dann kommt eigentlich, der ganze Rest ist nur eine Erklärung, warum das Vieh hier sehr problematisch ist. und zwar, warum heißt es Springkraut? Weil es springt. Also die Samen, wenn man da so gegenflitscht, dann springen die richtig raus und werden so 6 bis 7 Meter tatsächlich geschleudert. Und das ist so ein richtig explosionsartiges Öffnen. Das könnt ihr auch gerne mal ausprobieren. Noch nicht, aber ich glaube, wenn die Folge rauskommt, also jetzt in 2 Wochen,
ja, die sind dann
so sind weit, die so weit, dass man das machen kann. Und zwar ist es halt richtig krass. Das hat sich die Natur richtig geil überlegt. Und zwar die Samenkapsel ist quasi so vorgespannt. Also die Samenkapsel, die trocknet aus. Das ist das, was ihr dann halt sehen könnt, wo ihr dran rumschnipsen könnt. Das ist ein richtig langes Ding. Samenkapsel werdet ihr auf jeden Fall erkennen. Und die trocknet halt aus, aber das passiert eben nicht gleichmäßig, sondern ungleichmäßig. Und dadurch, dass das so ungleichmäßig passiert, bildet sich halt so eine Spannung. Und das ist halt wie so eine Sprungfeder. Und wenn man dann, wenn die halt so richtig ausgetrocknet ist, wenn man die dann berührt, dann puff, macht's halt bumm und die Samen werden rausgeschleudert. Und genau. Ah, was ich auch noch gefunden habe, ist, dass der Vorgang wenige Millisekunden dauert und dass eine der schnellsten Bewegungen im Pflanzenreich ist. Wie kann es eigentlich sein, dass ich gerade nur Pflanzen mache, obwohl ich Pflanzen gar nicht so geil finde? Naja, das ist
wieder... Nicht, aber die Idee mit dem Springkraut habe ich auch
schon. Ja, das springt einen ja auch immer förmlich ins Gesicht.
Ja, steht ja auch überall.
Genau. Und jetzt kommen wir eigentlich zu dem Teil, was problematisch ist, denn das Springkraut ist ein Neophyt und zwar ein invasiver Neophyt. Was bedeutet das denn, Niklas?
Dass da, wo es wächst, also erstmal verbreitet es sich super, super schnell. Also A, weil halt diese Samen halt schön weit geschleudert. Also, ne, die werden verteilen sich. Es sind sehr viele.
Mhm.
Und die sind unfassbar hartnäckig. Heißt, die kannst du wirklich unter Wasser für Jahre setzen, unter die Erde bringen für Jahre. Und wenn die quasi wieder gute Bedingungen haben, wächst das Zeug einfach. Also es ist unglaublich, wie hartnäckig diese Samen sind. Klar, auch die werden dann irgendwie von Nagetieren oder so verschleppt als Futtervorrat für den Winter. Machen die super gerne.
Und das kann ich tatsächlich verstehen, Niklas. Hast du die Samen mal gegessen?
Nee.
Sind richtig lecker.
Gottes Willen.
Wirklich, schmecken nach Walnuss.
Okay,
richtig geil.
Das wusste ich nicht. Ja. Interessant.
Das ist übrigens das Einzige, was ihr von der Pflanze essen solltet. Also ich habe da ein bisschen was gefunden, aber ganz ehrlich, von Brechmittel bis irgend, also ist alles dabei gewesen, keine Ahnung. Wenn ihr was esst, dann vielleicht nur die Samen. Die sind richtig, richtig lecker. Vielleicht auch nicht zu viele, aber mal so ein kleiner Snack.
Kam ich jetzt noch nicht auf die Idee. Genau. Und was man über das Sprinkeln, also es verbreitet sich ziemlich gut über die Samen.
Ja.
Bildet dann häufig, gerade in so feuchten, auch gerne mal beschatteten Bereichen, richtig dichte Bestände. Also das sind wie so Gebüsche, die nur aus Sprinkraut bestehen. Darunter kommt nichts klar. Nicht mal Brennnesseln.
Ja.
Und
das soll was heißen.
Ja, dementsprechend, da lebt dann halt nichts anderes. Mhm. Dadurch, dass die halt gebietsfremd ist, sind da eigentlich kaum Arten wirklich drauf angepasst. Also für Biodiversität ist es schlecht. Ich habe ja gerade auch schon so ein bisschen angesprochen, Bienenweide, ja, da geht halt die Honigbiene an als Supergeneralist. Aber so alles, was spezialisiert ist, geht da eigentlich nicht dran. Und dementsprechend ist das relativ schlecht, gerade in so feuchten Lebensräumen nimmt die quasi jeder anderen Pflanze die Lebensgrundlage. Und das über Jahrzehnte, wenn man sie nicht gut bekämpft. Und das Bekämpfen ist tatsächlich in Teilen schwierig, wenn sie einmal Samen gebildet hat.
Ja, aber die ursprüngliche Frage war ja, was ist ein Neophyt?
Ach so. Direkt der Rage angefangen.
Direkt der Rage, ja, du hast direkt, oh, ich hasse sie. Ja, ich hasse das Sprinkraut.
ich habe es ja schon so angedeutet, es ist eine gebietsfremde Art, also die gehört nicht dahin, wie schon gesagt, die kommt eigentlich aus Asien, ja. Genau. Und
also Neophyt bedeutet gebietsfremd, das heißt, sie wurde eingeschleppt, genau. Aber ist denn jeder Neophyt direkt irgendwie blöd? Oder invasiv?
Nee, also die gibt ohne Ende Neophyten bei uns. Also wirklich ganz, ganz viel. Die meisten fallen uns wahrscheinlich gar nicht so auf, weil sie eben nur an bestimmten Stellen wachsen können, die vielleicht eh gestört sind. Oder eben halt sich nicht so stark ausbreiten. Heißt, die mischen sich dann quasi unters Volk so ein bisschen und sind dann da. Verdrängen vielleicht auch Einzelarten, die denen sehr ähnlich sind, aber in der Regel sind die dann nicht so problematisch, aber es gibt einige Neophyten, die sind auch meistens bekannt, weil sie in den Schlagzeilen landen immer wieder oder man sieht sie, man kennt sie selber, ohne zu wissen, dass es Neophyten sind, die dann einfach sehr gute und ich nenne es jetzt mal aggressive Verbreitungsmethoden haben, wie zum Beispiel die Goldrute, die kanadische Goldrute, das Springkraut, der japanische Staudenknöterich oder Riesenbärenklau. Das sind alles so Pflanzen, die einfach sich super schnell ausbreiten können und Konkurrenz relativ effektiv ausschalten.
Und da sind wir beim Wort invasiv. Das heißt, nicht jeder Neophyt ist invasiv, aber wenn sie invasiv sind, dann sind sie problematisch. Genau. Und das Springkraut steht auch seit 2017 auf der Liste invasiver gebietsfremder Arten von unionsweiter Bedeutung und in der Schweiz auf der schwarzen Liste der invasiven Neophyten. Und das heißt, was bedeutet das? Dass es verboten ist, diese Organismen irgendwie freizusetzen.
Und eigentlich gilt es auch für Landbesitzer, sind die meistens schon drauf, also nagelt mich jetzt nicht drauf fest, aber ich habe im Kopf, dass eigentlich Landbesitzer dazu verpflichtet sind, diese Pflanzen auch zu bekämpfen.
Das weiß ich nicht, ob das eine Pflicht ist.
Nagelt mich nicht drauf fest,
weil,
aber ich weiß, dass die meisten es als Auflage haben, wenn die irgendwie betrieblich unterwegs sind.
Es kommt
quasi halt
auch ein bisschen drauf an, wo die wächst. Weil bei uns in Mitteleuropa, da wächst die halt vor allem in feuchten Wäldern, Auen und Uferlandschaften. Und
das Springkraut,
das
ja.
ist genau, das ist der bevorzugte Lebensraum vom Springkraut. Und das ist halt deswegen problematisch, weil überlegt der Mann, ne? Das Springkraut ist eine einjährige Pflanze. So. Das heißt, nach einem Jahr stirbt die ab und dann hinterlässt die halt wirklich, so wie in dem Quiz eben gesagt, wirklich sehr, sehr viel Bodenscheiß. Also der ganze Boden ist voll damit. Und wenn die halt an Uferlandschaften ist, dann versickert halt diese Scheiße direkt auch ins Wasser, in die Gewässer. Und dann entsteht halt voll der hohe Nährstoffgehalt in den Gewässern. Also die Spezies unter euch würden jetzt hier den Begriff Eutrophierung kennen. Ne? Und das passiert halt ziemlich oft beim Springkraut. Und deswegen ist es halt super schwierig, auch das irgendwie, dem irgendwie Herr zu werden. Weil selbst wenn man das dann abträgt, wird dadurch, dass die halt so viel Scheiß hinterlässt und auch diese ganzen Samen hinterlässt und all so ein Scheiß. Und wie gesagt, Niklas, das hast du ja eben auch gesagt, die da wächst ja gar nichts drunter, weil die so dicht ist. Also nichts ist da mehr. Das heißt, die hinterlässt halt eine offene Bodenfläche. Und das ist ja halt auch wieder Kacke, weil dann wird ja auch dieser ganze, die ganze Nährstoffgehalt, was da so überbleibt von der, wird ja direkt wieder in die Uferregion und da halt in Gewässer gespült, was halt wieder zur Eutrophierung führt. Also ein hoher Nährstoffgehalt in den Gewässern. Was halt auch wieder, also die Gewässer werden gedüngt. So. Ja. Und düngen ist immer schlecht für Artenvielfalt. Können wir vielleicht mal eine Folge draus machen, warum Eutrophierung oder eine gedüngte Welt richtig blöd ist. Und da kann ich vielleicht auch mal drauf eingehen, warum man Hundekot einsammeln sollte.
Das ist vielleicht ein gutes
ist
Thema.
Ist nämlich auch ein Dünger. Aber nächstes Thema.
Jetzt fällt mir gerade aber tatsächlich auf, beim Springkraut, ja. Wir haben den Zuhörern jetzt gar nicht beschrieben, wie das aussieht.
Ja, mach mal, Niklas. Niklas, magst du einmal beschreiben, wie es aussieht? Kannst
ja,
du aus dem
es
Kopf
sieht
machen?
Aus. Ja, ja, genau. Also es sieht aus wie es ist aus, ein bisschen, finde ich, sieht es aus wie Mais von der Grundpflanze her. Weil es hat ja auch so einen dicken Stamm quasi, der so schön hohl ist und so schöne große Blätter.
Ist aber dünner als Mais.
Ist dünner als ja. Mais, genau. Und hat dann halt so dicke, pinke Blütenstände.
Ja, und die Blätter, hast du die so im Blick? Was ist an denen so
ja.
besonders an den Blättern?
Die sind so wie so eine Lanzette, also so geformt, relativ groß.
Und da sind halt auch diese Drüsenbobbles dran.
Stimmt, jetzt wo du das ja. sagst.
Die sind eklig. Wirklich sehr, also die Pflanze erkennt man halt wirklich doll. Also an der ist irgendwie alles sehr doll. Also die Blätter sind irgendwie doll, die Blüte ist doll, die Höhe ist doll und der Duft ist doll. Oder Gestank, je nachdem, wie man es sieht. Genau, also warum, zusammenfassend, warum ist die Pflanze so problematisch? Sie verdrängt halt heimische Pflanzen und das vor allem in feuchten Standorten.
Und damit auch ihre, also Pflanzen haben ja häufig noch tierische Partner quasi.
Ja, genau.
Die dann auch quasi verschwinden.
Genau. Und da kommen wir auch noch gleich zu. Und was halt auch bei der Pflanze halt richtig scheiße ist, die Wurzeln halten den Boden eben nicht gut zusammen, wie eben im Quiz fälschlicherweise genau andersrum gesagt. Die halten die eben nicht gut zusammen. Und das ist zum Beispiel, wenn zum Beispiel irgendwie Wasserereignisse, Regen oder sowas, dann kann es halt auch mal dazu kommen, dass die Erde verrutscht und die Nährstoffe halt auch wieder also Böschungsabrutschungen können dann passieren und das führt dann halt eben auch wieder zur Gewässerdüngung, weil die ja eben oft an Gewässern stehen. Das ist natürlich auch richtig kacke. Und weil die Pflanze eben im Winter abstirbt, gibt es halt, hinterlassen die halt offene Bodenflächen und die sind natürlich dann auch wieder erosionsanfällig und das ist halt alles irgendwie problematisch. Was halt auch problematisch ist, ist, dass die halt auch vor allem für Insekten sehr attraktiv ist, vor allem so für Hummeln, die sieht man da halt ziemlich oft dran. Das bedeutet aber auch, dass die heimischen Arten eben nicht so gut angeflogen werden. Und das ist natürlich dann, ja, schwierig. Einfach schwierig auch für die Biodiversität. Alles nicht so geil. Wenn immer nur eine überwiegt, ist einfach nicht so geil. Wir brauchen Diversität.
Genau.
Genau. Genau. Was auch noch schwierig ist, ist dadurch, dass die offenen Bodenflächen, die dahinter lassen werden, ist natürlich hier Stichwort Klimawandel auch so ein Problem, weil es gibt dadurch auch Mikroklimaveränderungen. Das heißt, wenn du halt erstmal überhaupt, also eine offene Fläche hast, eine weite offene Fläche, dann wird die natürlich, bei Sonne wird die heißer, in der Nacht wird sie halt kälter und ohne irgendwas drumherum wird sie halt auch trockener. So, weil halt der Verdunstungsschutz durch die Blätter halt fehlt, ne? Und das ist natürlich voll scheiße für viele Bodenorganismen, wie halt, keine Ahnung, irgendwelche Würmer oder Pilze oder so, ne? Das ist halt richtig kacke. Also man kann eigentlich sagen, Springkraut kann man gut sehen, kann man gut sich angucken, könnt ihr gut finden.
Kann man gut vernichten.
Und es ist aber halt eigentlich ein invasiver Neophyt und das ist halt höchst problematisch.
Und eigentlich eine doofe Pflanze.
Ja.
Aber es ist tatsächlich sinnvoll, darüber zu reden und vor allen Dingen mal Leute, die immer draußen sind und überall draußen sind, wie Hundemenschen,
ja.
mal dafür zu sensibilisieren, wo dieses Zeug überall steht. Und wie eben schon angedeutet, es ist nicht die einzige invasive Pflanze, die wir haben. Und wenn man die mal so ein bisschen kennt und ja, dann wirklich einmal auffällt, wo die überall stehen, dann merkt man erst so, okay, da ist doch einiges im Argen teilweise. Ja. Und das nicht nur im städtischen Bereich, sondern wirklich überall. Mhm. Und ja, das ist vielleicht auch mal ein gutes Learning, dass man mal so sein Umfeld oder seine Umwelt genauer beobachtet und vielleicht auch mal Schäden an ihr beobachten ja, kann.
Die natürlich durch den Klimawandel nicht besser werden.
Genau.
Ja. Denn, genau. Das ist ja halt auch so eine, also, das ist ja auch mega scheiße durch den Klimawandel, wenn da halt, man sieht es ja zum Beispiel in Wäldern, wo Fichtenbestände waren und richtige Lücken reingeschlagen worden sind durch irgendwelche Bocken, Käferbefälle oder sowas. Das ist ja auch durch den Trockenstress und dann kann sich halt auch eine Borkenkäferart kann sich halt da dran setzen und die ganzen Bestände killen wegen Monokulturen und Trockenstress. Und also quasi der Borkenkäfer an sich ist quasi nicht der Asi, sondern wir haben ihm gute Rahmenbedingungen gegeben, damit der wüten kann. Und wenn wir aber dann halt so große Offenflächen haben, haben es halt Pionierarten oder halt auch invasive Arten natürlich viel leichter, sich draufzusetzen. Das heißt, wenn wir halt so weitermachen und einfach für diese Rahmenbedingungen wie Trockenstress und offene Bodenflächen und sowas sorgen, wir Menschen, und nicht dagegen arbeiten, dann müssen wir uns halt auch nicht über Springkraut und etc. beschweren, weil wir bieten eben die Rahmenbedingungen dafür.
Jetzt habe ich eine schöne Überleitung, wo wir schon beim Klimawandel sind.
Ja, sehr gut. Niklas, dein Thema.
Es geht nämlich um wärmeliebende Arten.
Sehr schön.
Oder um eine wärmeliebende Art. Und was war denn nochmal das Thema in der ersten Folge?
Du hattest die Heuschrecken. Ja.
Genau, und du hast da eine Beobachtung genannt. Du hast nämlich meine Art, die ich heute vorstelle, oder meine beiden Arten genannt. Du hattest diese Art schon beobachtet.
Meinst du die Heuschrecke an sich?
Nee, eine ganz spezielle Heuschreckenart hast du beobachtet und bei iNaturalist eingetragen. Es war damals deine letzte eingetragene Art bei iNaturalist. Jetzt guckt sie es nach. Das war nicht
gemeine Eichenschrecke.
Genau, es geht um Eichenschrecken.
Yay.
Und zwar ist so langsam wieder Eichenschreckenzeit.
Ist August die Eichenschreckenzeit?
Ja, also sie beginnt so Ende Juli, ne?
Aha.
Und geht dann tatsächlich bis in Oktober rein.
Ach krass, so lang.
Ja, also im Oktober sterben sie dann auch langsam, aber hier gerade im städtischen Bereich kann man die relativ lang beobachten und auch relativ gut. Und deswegen stelle ich es heute vor, weil das nämlich so eine typische Kulturfolgeart ist. Und es gibt tatsächlich zwei Arten, die bei uns heimisch sind mittlerweile. Kennst du die?
Ich kenne ja nur die gemeine Eichenschrecke bisher.
Genau, es gibt einmal die gemeine Eichenschrecke.
Ah ja, stimmt, die gemeine Eichenschrecke.
Und es gibt tatsächlich noch die südliche Eichenschrecke.
Ist die bei euch in Bayern?
Bei uns gibt es sie natürlich auch, aber die gibt es auch in NRW und Berlin. Und also die hat sich sehr, sehr, sehr nach Nordosten ausgebreitet, kommt aus dem Mittelmeerraum eigentlich, ist aber so eingewandert.
Also Klimawandelfolgen.
Ja, genau. Okay. Und es sind beides kleine, grüne, Heuschrecken, magst du die vielleicht einmal beschreiben, was du bei der Eichenschrecke so beobachtet hast? Wie sieht die so aus?
Also ich kann dir ja jetzt nur die gemeine Eichenschrecke sagen.
Ja, das ist okay.
Ich gucke mal auf mein Bild von iNaturalist, was ich nicht zoomen kann. Also sie ist sehr grün. Also sie ist wirklich apfelgrün.
Ja.
Richtig apfelgrün. Ich würde sagen, sie gehört zu den Langfühlerschrecken.
Richtig.
Und sie haben hinten, ist da so ein langer Stachel. Also klar, ne? Sie haben sechs Beine, ne, weil Insekt. Ist das der Legeapparat?
Genau, vom Weibchen, genau.
Ja, okay, dann habe ich hier ein Weibchen wohl vor mir, also der Legeapparat vom Weibchen. Und näher kann ich nicht, weil ich das Bild nicht zoomen kann. Ich sehe wirklich nur diesen einen kleinen grünen Punkt.
Oh je, das ist ja schlecht.
Das ist sehr schlecht.
Hat sie denn Flügel?
Ja, sehe ich nicht. Ich würde sagen, nicht.
Du würdest sagen, nicht. Bist du dir dann sicher, dass du eine gemeine Eichenschrecke da hast?
Mykonema thalassinum.
Naja, das ist die gemeine Eichenschrecke. Aber
ist das Erkennungsmerkmal?
Das Erkennungsmerkmal oder der Unterschied zwischen der süßlichen Eichenschrecke und der gemeinen Eichenschrecke.
Ach, guck mal.
Die gemeine Eichenschrecke hat nämlich Flügel und die südliche Eichenschrecke hat nämlich keine Flügel.
Aha.
Oder zumindest keine deutlichen Flügel. Hat sie überhaupt Flügel? Ich glaube nicht. Also so Flügelansätze hat sie aber nicht. Also sie hat keine benutzbaren Flügel.
Ah ja. Du, ich google hier parallel. Mach du mal weiter, ich google mir die hier parallel
genau.
Mal zusammen.
Also daran kann man die beiden unterscheiden und es ist tatsächlich so, dass man dass man die beiden Arten dadurch ganz gut unterscheiden kann. Das sind wirklich so kleine Langfühlerschrecken und wie der Name schon ein bisschen verrät, Eichenschrecke, die lebt tatsächlich auf Bäumen. Also es muss jetzt nicht unbedingt eine Eiche sein, aber verschiedene Laubbaumarten nimmt die ganz gerne und die wohnt dann oben eben im oberen Stockwerk, also im Laub, tagsüber und kommt nachts runtergelaufen. Und das macht sie zu auch einer schönen Art für unseren Podcast, weil man sie eigentlich relativ gut im städtischen Bereich beobachten kann. Wenn man so, sag ich mal, die letzte Pipi-Runde mit dem Hund macht, so eine Stunde nach Sonnenuntergang, nimmt man vielleicht beim nächsten Mal einfach eine Taschenlampe mit und guckt sich mal die Bäume an.
Ah.
Und da sitzen dann die Eichenschrecken, das ist jetzt eigentlich, kann beide Arten sein, einmal die südliche und die gemeine Eichenschrecke, je nachdem, wo man ist und welche da gerade weiter verbreitet ist, aber ist auch komplett wurscht für uns. Einfach mal gucken, ob man eine kleine grüne Schrecke findet. Und dann kann man sich die mal genauer angucken. Und vielleicht kriegt man ja dann sogar raus, welche man da vor sich hat, die südliche oder die gemeine.
Apropos.
Was ist vielleicht noch so spannend an der?
Ich hatte hier nochmal, ich hatte die gemeine Eichenschrecke. Ich habe davon jetzt ein Bildschirmfoto gemacht und da sieht man schön die Flügel.
Ah ja, das ist gut.
Aber man sieht es halt krass. Also ich habe es mir gerade angeguckt und man sieht krass den Unterschied, ob die Flügel hat oder nicht.
Genau, also die haben wirklich, also die einen haben wirklich deutliche Flügel und die anderen quasi gar nicht. Und was ist denn vielleicht noch so spannend an denen? Weißt du, wie Heuschrecken Geräusche machen?
Ja, mit den Beinen hinten, ne?
Genau.
Das Zirpen.
Genau, das Zirpen. Und das macht die Eichenschrecke tatsächlich nicht.
Ach, guck.
Sie macht auch Geräusche. Aber sie produziert die anders.
Mit den Flügeln?
Fällt dir vielleicht, nee,
mit,
noch viel lustiger.
Mit den Mandibeln?
Nee, auch nicht.
Ah, also, mit dem Legeapparat?
Sie benutzt schon die Beine,
okay.
Aber sie benutzt die Beine anders.
Klopft?
Genau.
Ach, krass.
Die trommelt tatsächlich.
Nein, kann man den Sound.
Das kann man als Mensch leider nicht ganz hören. Also das soll wohl nicht gut hörbar sein für das menschliche Gehör, aber das fand ich ganz lustig, dass sie tatsächlich statt den Beinen quasi als Instrument den Baum nutzen oder das Blatt, um zu trommeln und damit quasi ihre Geräusche von sich zu geben. Das fand ich ganz lustig. Und ich habe die selber auch schon öfter mal gesucht, gerade als ich noch in München Stadt gewohnt habe, habe ich das oft gemacht, dass ich abends nochmal los bin. Und gerade bei so feuchterem Wetter, also es muss jetzt nicht unbedingt regnen, aber so warm, feuchtes Wetter mögen die total gerne. Und dann findet man auch mehrere Tiere öfter mal an einem Baum. Das ist schon ganz lustig. Und du hast es eben schon angesprochen, Klimawandel-Profitierer, also die kamen von Süden her aus dem Mittelmeerraum. Aber wie haben die das denn gemacht ohne Flügel? Das ist ja schwierig. Und wenn du dann auch auf dem Baum lebst, ist das noch schwieriger.
Über Vögel?
Nee, viel lustiger.
Menschen?
Ja, aber wie?
Also sind mit dem Boot mitgefahren? Irgendwo ins Gepäck?
Fast. Gestolpert? Fast. Tatsächlich mit Autos. Also das ist die Hypothese, weil die tatsächlich super gerne auf Autos sitzen. Also machen die einfach total gerne. Ich nehme an, weil die sich einfach gut erwärmen. Gerade bei dunklen Autos. Und man nimmt an, also es ist eine Hypothese, das kann man natürlich jetzt nicht mehr gut überprüfen, aber es ist die Hypothese, dass die tatsächlich über Autos nach Norden gekommen sind und sich dann hier etabliert haben. Breiten sich immer weiter nach Nordosten aus, sind ja quasi Neubürger und fühlen sich bei uns pudelwohl, gerade auch hier im Ruhrgebiet und so kann man die echt gut finden und beobachten. Und das ist so mein Tipp der Woche, einfach weil die, ich finde die lustig, die sind hübsch, so mit ihrem Grün.
Und echt häufig.
Gut beobachtbar, echt häufig, genau, die kann wirklich jeder beobachten. Und gerade bei so der letzten Pipi-Runde, wenn man nochmal Lust hat, irgendwas Neues zu entdecken, mein Tipp, Eichenschreckensuche. Findet man garantiert und wenn nicht, muss man sich ja mal ein bisschen mehr Mühe geben.
Ich habe zwei Fragen noch.
Ja.
Erste Frage ist, brauchen die eine bestimmte Temperatur, um zu fliegen?
Die südlichen können ja nicht fliegen.
Genau, die gemeine?
Ehrlicherweise brauchen die keine, also warm ist natürlich gut, aber die gehen halt bis in Oktober rein. Also es geht auch noch bei kühleren Temperaturen, dass die aktiv sind und die fliegen tatsächlich nicht vom Baum runter, sondern die laufen. Deswegen muss man denen auch ein bisschen Zeit geben. So bei Dämmerung fangen die an zu laufen und dann laufen die den Baum halt runter auf den Stamm und deswegen auch erst so eine Stunde nach Sonnenuntergang
Aber das stimmt.
Gehen.
Ich habe die also, bis jetzt immer erst abends gefunden. Nicht
ja,
tagsüber.
Weil die sonst nämlich in der Krone sitzen und da ihr Leben leben.
Ach, krass.
Ich meine, man wird ja auch am Stamm gefressen, wenn man da so grün auf braunem Stamm rumhockt.
Ja, voll.
Leuchtend grün ist ja auch nicht so praktisch.
Stimmt, das heißt, tagsüber Tarnung ist perfekt.
Mhm.
Und dann abends gehen die dann, was machen die denn? Was machen die denn abends? Warum gehen die runter? Okay, ich habe drei Fragen scheinbar.
Die legen ihre Eier quasi da.
In die Borke?
Meine, ja, genau. Und ich glaube, die balzen da auch.
Ah ja.
Glaube ich.
Dann,
das müsste ich jetzt nochmal nachgucken tatsächlich. Aber ich weiß, dass sie ihre Eier halt in die Borke legen. Das kann ich sagen.
Nee, klasse, das ist hier der Spiel- und Spaß-Podcast, ne? Also wir sind hier.
Naja.
Ne? Wenn hier, also das, was wir machen, sind Wikipedia-Sachen zusammentragen und euch auf die Ohren packen, weil ihr macht es nicht selber und das ist so unser Job hier.
Ja. Nicht nur Wikipedia.
Ja, ja bei dir nicht, bei mir schon. So. und hier noch eine Frage und zwar. Die Meconema thalassinum, ist das die südliche?
Nee, das ist die gemeine.
Das ist die gemeine. Thalassinum ist die gemeine.
Ja, genau.
Okay, dann habe ich hier bei, du hast ja in der ersten Folge uns die Seite, die habe ich halt immer noch offen, orthoptera.ch.
Genau.
Und da habe ich dann bei Meconema nachgeguckt. Und hier ist auch das Trommelgeräusch. Ich weiß nicht, dürfen wir das zeigen oder dürfen wir das nicht zeigen?
Ich glaube tatsächlich nicht.
Ich glaube auch
Also
nicht.
Wir sind ja eigentlich Non-Profit, ne?
Ja, sind
Aber
ja.
Ist ein bisschen schwierig. Ich würde es tatsächlich eher lassen. Ihr könnt euch das gerne auf der Seite angucken, anhören.
Ich will es einmal kurz hören, ja? Dann machen wir kurz Pause.
Ja. Genau, machen wir weiter. Genau, können wir euch, glaube ich, weiß ich nicht, urheberrechtlichen Dingen nicht zeigen. Hört euch einfach an. Wir packen euch den Link in die Folgenbeschreibung?
Folgenbeschreibung?
Geht
so nennt man das?
Geht
ja,
es?
Bestimmt,
geht es?
Oder? Ist ja eine öffentliche Seite.
Nicht. Du hast schon mal Podcast gemacht, ich nicht.
Ja, ja, also man kann den Link da
okay.
reinpacken. Das,
okay.
Ja, ja, wir
ja,
schicken,
das kann
ja,
man machen
es rein.
Genau.
Ja. Ich muss nur dran denken.
Ich denke mit dran.
Naja, ja. Okay.
Okay. Ja, das war so meine Art für die Woche, die man gut beobachten kann für einen Pipi-Spaziergang abends nochmal. Genau. Haben wir noch irgendwas?
Nö.
Nö.
Ich hoffe, ihr habt viel
Passt
Spaß
es.
draußen. Einmal, um euch aufzuregen über das Springkraut und einmal, um euch zu erfreuen über die gemeine oder südliche Eichenschrecke. Freuen wir uns auch über die
Genau.
südliche Eichenschrecke? Ja, ne? Ist auch
Ja.
okay.
Also die ist
Ist ein
schon
bisschen
lange
mit
da.
Augenzwinkern, weil man sich denkt, ja, okay, Klimawandel, nee. Aber wir freuen uns trotzdem, oder?
Ja, ist eine schöne
Ja, ein bisschen.
Beobachtung trotzdem. Dementsprechend, abends leuchten macht eh immer Spaß, könnt ihr euch schon mal für folgende Folgen merken.
Ja, abends im Wald. Niklas,
Er muss ja nicht weit
das ist ein
sein.
Cliffhanger für die nächste Folge. Ich glaube, für die nächste Folge, da starten wir mal mit unserer witzigsten Kartierungserfahrung, die wir
Das müssen wir
hatten.
tatsächlich aufheben für die Folge danach,
Ja, ist ja
weil die
die nächste,
nächste
genau,
Folge.
nächste Folge, ja. Ach so, für die übernächste Folge.
Die übernächste Folge. Weil
Ja.
nächste Folge habe ich ein Sonderthema,
Nee, wir starten mit
das
einer
ich.
lustigen Story. Und ich weiß auch genau
Können
welche. Du kannst dich noch dran erinnern,
wir
weil die
machen.
lustigste, du
Ich weiß
weißt es ja genau, ne?
es. Ja, das war. Ja.
Ja, das
Können wir
erzählen
machen,
wir
ja.
euch mal. Lustige
Das erzählen wir
Dinge,
euch
die
jetzt.
man.
Nächstes Mal wird eine kleine Plauderfolge, das wissen wir jetzt schon, weil ich bringe eine aktuelle Geschichte aus meiner Arbeit mit. Und dann erzählen wir noch ein bisschen Geschichten aus dem Ruhrpott.
Auf jeden Fall, Geschichten aus dem Pott. Nachts
Okay.
allein im Wald. Gut, Niklas, dann würde ich sagen, bis gleich und wir essen direkt was, ne?
Wir
Wir
essen jetzt
essen was.
was, genau.
Gut. Also, euch auch guten Appetit und bis nächste Woche.
Tschüssi.
Tschüss.